Mitten in der Corona-Krise ist im Frühjahr in Eger eine deutsch-tschechische Buchpublikation entstanden. Dem Bildband Cheb und Walsassen liegt ein vitaler Austausch zwischen den beiden benachbarten Städten zugrunde. Der Autor Günter Juba lebt in Walsassen, die Herausgeberin Marcela Brabatschowa in Cheb. Das zweisprachige Buch im Großformat stellt die historische Verwobenheit des Egerlandes und des Stiftlandes heraus. Diese begann im 12. Jahrhundert mit der Gründung des Stiftes Walsassen und der Verleihung des Stadtrechtes an Eger. Hören Sie Maria Hammerich-Meyer im Gespräch mit dem Autor sowie mit der Herausgeberin.
Schauplatz.
Herr Juba, der Bildband Cheb und Walsassen ist weder ein Reiseführer, noch will er ein wissenschaftliches Geschichtswerk sein. Sie selbst bezeichnen sich im Vorwort als Erzähler unserer gemeinsamen Geschichte. Warum haben Sie diese Darstellungsart gewählt?
Seit dem Jahre 2008 berichte ich für die Zeitung Der Neue Tag über die aktuellen Geschehnisse sowie über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Stadt Cheb, das ehemalige Eger. Die Stadt ist nur 10 Kilometer von Walsassen entfernt. Ich musste bei vielen Lesern erst das Interesse für Cheb gewinnen, für viele immer noch eine fremde Stadt. Meine pädagogische Aufgabe war also, mit der Sprache eines Erzählers und mit relativ kurzen Texten möglichst viele Leser zu erreichen. Diese Zeitungsberichte fanden bald auch Interesse in Cheb, zunächst bei Frau Dr. Marcela Brabatschowa. Sie hat meine Artikel auf die deutschsprachigen Seiten des Touristischen Informationszentrums veröffentlicht.
Das dominante historische Bauwerk von Walsassen ist das Zisterzienserkloster. Wie hat dieses Stift zum Austausch zwischen Walsassen und dem ehemaligen Eger beigetragen?
Die Gründung des Klosters Walsassen wurde erst durch eine Landschenkung des Egerer Burgherrn Diepold III. 1133 ermöglicht, das sogenannte Stiftland. Das Kloster besaß in Eger ein großes Gebäude, das Steinhaus. In kriegerischen Zeiten konnte man hierher flüchten und auch den kostbaren Besitz sicher aufbewahren. Zu den Privilegien des Klosters gehörte der Verkauf von Produkten aus dem Stiftland. In Eger konnte man die Fische, vor allem den Karpfen verkaufen, ein einträgliches Geschäft während der ehemals strengen Fastentage. Eger, das heutige Cheb, war das weltliche Zentrum der Region, Walsassen das religiöse Zentrum.
Klein, aber dennoch besonders bemerkenswert unter den vielen Kirchenbauten im heutigen Cheb ist die Doppelkapelle in der ehemaligen Stauferpfalz. Wie sieht sie aus und was hat sich dort zugetragen?
Wer als Bediensteter der Burg oder als Bürger der Stadt Eger die untere Kapelle betrat, musste 1,5 Meter tief hinabsteigen und wurde schon damit auf seine Niedrigkeit vor Gott, aber auch auf seine untergeordnete soziale Stellung hingewiesen. Die obere Kapelle war dem Adel vorbehalten. Diese Trennung von Adel und Volk, der Klerus hatte seinen Platz in dem durch mehrere Stufen erhöhten Altarraum, entsprach der Ständeordnung des frühen Mittelalters und dem religiösen Verständnis dieser Zeit. Diese Doppelkapelle stand am 12. Juli 1213 im Mittelpunkt europäischer Politik. Als Friedrich II., Enkel des berühmten Stauferkaisers Barbarossa, zum Reichstag in Eger erschien und hier die goldene Bulle von Eger unterzeichnete. Mit dieser Bulle ordnete Friedrich II. Die Beziehungen zwischen der weltlichen und kirchlichen Gewalt. Es handelt sich um eine Urkunde, die für ganz Europa bedeutsam war.
Das Stift Walsassen wurde in seiner heutigen Gestalt von den berühmten Barockbaumeistern Georg und Christoph Dientzenhofer errichtet. Christoph Dientzenhofer war aber auch in Eger tätig. Er schuf dort die barocke Kirche St. Clara. War die Kirche als Bauherr ein Vorreiter bei der überregionalen wirtschaftlichen Verflechtung?
Im Kuppelgemälde der Walsassener Basilika finden Sie zwei böhmische Könige, Wenzel I. und Ladislaus II., aber keinen deutschen König. Oftmals waren böhmische Könige Schutzherren und Gönner des Klosters. Die meisten Künstler, die am Bau der Stiftskirche beteiligt waren, kamen aus Prag. Abraham Leutner, die Gebrüder Dientzenhofer, Jean-Claude Monod, Jakob Steinfels. Nur Karl Stilp war ein Walsassener.
Anhand von Symbolen legen sie in manchen Kapiteln mit wenigen Sätzen ganze historische Themenkomplexe dar. Zum Beispiel steht der Rolandbrunnen für die Blütezeit der Stadt Eger. Wie hängt das zusammen?
Die Statue des Ritters Roland galt als Wahrzeichen einer freien Reichsstadt im Mittelalter, als steinernes Denkmal einer Zeit, als hier noch Kaiser und Könige zu Gast waren. Als das Denkmal aufgestellt war, 1591 als steinerne Skulptur, konnte aber noch niemand ahnen, dass schon bald darauf diese glückliche Zeit zu Ende gehen würde. 1618 begann der Dreißigjährige Krieg. Die strategisch wichtige Lage als Einfallstor nach Böhmen machte Eger zum Ziel für die beiden Kampfparteien. Der Dreißigjährige Krieg, vor allem der 24. Februar 1634, der Tag der Ermordung des Herzogs Albrecht zu Wallenstein im Bachelbelhaus, brachte für die Stadt Eger das tragische Ende einer glanzvollen geschichtlichen Epoche, welche mit dem Stauferkaiser Friedrich Barbarossa begonnen hatte.
Einer der Reize des Buches besteht darin, dass sie weniger bekannte Denkmäler und Persönlichkeiten hervorheben. So zum Beispiel widmen sie dem Egerer Mathematiker Johannes Widmann ein eigenes Kapitel. Widmann hat als erster das Plus- und Minuszeichen verwendet. Was bezweckt dieser sozusagen andere Blick auf die Geschichte?
Ich bin davon überzeugt, dass Johannes Widmann völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Es gibt ja auch kein Bild von ihm und er ist bereits im Alter von 38 Jahren gestorben. Als er sein erstes Rechenbuch in deutscher Sprache veröffentlichte, war Adam Riese noch nicht einmal auf der Welt. Man sollte also nicht sagen, das macht nach Adam Riese, sondern besser den Namen Johannes Widmann dafür einsetzen.
Johannes Widmann setzen Sie in der historischen Bedeutung mit Adam Riese gleich und das Egerer Stöckel, die Gruppe von mittelalterlichen Kaufmannshäusern auf dem Egerer Marktplatz, gar mit Manhattan. Ist das nicht allzu verbindlich?
Ich glaube, das ist sicher keine Übertreibung. Wenn man an die bescheidenen technischen Möglichkeiten im frühen Mittelalter denkt, so verdient diese hochgebaute Egerer Häusergruppe nicht weniger Bewunderung als die Wolkenkratzer von Manhattan. Auch kann man daran zweifeln, ob diese New Yorker Bauwerke ein Alter von mehr als 700 Jahren erreichen werden.
Der Anstoß für das Buch Cheb und Valsassen kam aus Cheb. Finanziert wurde das Buch von der dortigen Stiftung Schola Ludus. Herausgegeben hat es die Stadt Eger. Wann und wie haben Sie von den Plänen, Ihre Texte in Buchform herauszubringen, erfahren?
Ich war zunächst vollkommen ahnungslos. Frau Prabatschowa, die Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Eger, hat mich damit an meinem 77. Geburtstag überrascht. Es war die Zeit, als die Grenze wegen der Corona-Epidemie gerade geschlossen war. Ich bekam von Frau Prabatschowa einen Anruf. Bitte haltet euch um 16:30 in der Nähe des Telefons auf, aber es soll ein Telefon sein, das in der Nähe des Computers steht. Und dann hat uns Frau Prabatschowa aufgefordert, nach neuen Mails zu schauen. Und wir sehen darin die fast fertige PDF-Version des neuen Buches. Bis auf einige Korrekturen bei den Bildunterschriften zum Beispiel, die ich per E-Mail machen konnte, hatte Frau Prabatschowa die Arbeit bereits abgeschlossen.
Frau Prabatschowa, Sie haben es in die Hand genommen, die kurzen Geschichten Günter Jubas über besondere Momente aus der gemeinsamen Geschichte der beiden benachbarten Städte in Buchform herauszubringen. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Es war nicht so schwer. Die Texte waren fertig. Es genügte, eine Auswahl nach dem Aspekt zu treffen, dass die historische Verbindung zwischen Cheb und Valsassen aus ihnen ersichtlich wurde. Die Wahl des Übersetzers war wichtig. Das schöne Deutsch von Herrn Juba wurde durch ein nicht weniger schönes Tschechisch ergänzt. Der Fotograf zauberte mit Nebel und Licht in den Gebäuden und schuf so viele besondere neue Ansichten von Cheb. Und wir haben uns die Korrekturen per E-Mail zugeschickt und auch mit dem Grafikdesigner ebenso kommuniziert.
Mich persönlich fasziniert an den Texten die Außenperspektive. Der Autor ist kein Tscheche und erlebt auch nicht in Cheb. Wie wirkt das auf die einheimischen Leser?
Naja, die Perspektive, die Herr Juba auf Hebs Geschichte sieht, unterscheidet sich von unserem tschechischen und ist daher interessant. Zum Beispiel seine Bezeichnung des Egerer Steckels, Spalíček, als das Manhattan des Mittelalters.
Das Buch Cheb Valcassen entstand während der Corona-Krise im Frühling. Wie kam es dazu?
Die Corona-Quarantäne gab nicht nur mir, sondern auch dem Übersetzer und dem Fotografen genügend Zeit. In einer sehr unsicheren Zeit war das eine Arbeit, die mir Freude gemacht hat.
Herr Juba, Ihr persönliches Credo scheint zu sein, die Welt wird subjektiv weiter, je mehr ich mein Wissen vertiefe. Welches Gewicht messen Sie der Bildung für den Frieden zu?
Man sollte die Vergangenheit kennen, um daraus zu lernen. Das unfassbare Leid, das beiden Völkern im vergangenen Jahrhundert angetan wurde, darf sich nicht wiederholen. Durch eine freundschaftliche Zusammenarbeit haben wir vielfältige Chancen bekommen.
Ihre Vorfahren waren Donauschwaben, die im serbischen Banat ansässig waren. Sie selbst sind dort noch geboren und kamen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, kaum dem Säuglingsalter entwachsen, mit ihrer Familie nach Valcassen. Welche Spuren haben diese familiären Wurzeln in ihrem Selbstverständnis hinterlassen?
Da ich keine Erinnerung an die Stadt meiner Geburt habe, waren die Erzählungen meiner Mutter für mich fast märchenhaft. Ich wohne jetzt seit fast 75 Jahren hier und fühle mich deshalb als echter Valcassener. Und ich bin froh darüber, dass ich nun auch in Cheb nicht mehr mich als Fremder fühlen muss.
Sagt Günter Juba, der auf seiner Lebensreise in Valcassen und auch in Cheb eine neue Heimat gewann. Ich danke für das Gespräch.